Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hallo, ich bin Daniel, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich möchte euch zu Beginn eine Geschichte erzählen von einer Frau. Sie macht einen Spaziergang im Wald, es ist schon spät abends und irgendwann muss sie so ein Rauschen gehört haben. Und dieses Rauschen wird lauter und dann realisiert sie, da ist Wasser. Jede Menge Wasser und es wird immer mehr. Und sie schafft es mit ihrem Smartphone noch einen Notruf abzusetzen, erreicht auch die Rettungsleitstelle, aber dann bricht der Kontakt ab. Und in der Zwischenzeit steigt das Wasser weiter. Sie schaut in der Dunkelheit, was kann ich machen, wie kann ich mich hier irgendwie retten, und erkennt, da ist ein Baum umgestürzt. Sie klettert auf diesen Baum, setzt sich in die Baumkrone und hockt dann da, so ungefähr so 2 Meter über dem wahrscheinlich dunklen, rauschenden Wasser. Und sie wartet. Aber es kommt niemand. Sie sitzt da Stunde um Stunde, die ganze Nacht lang, aber keiner kommt. Dann wird es irgendwann hell und sie sitzt da und hält Ausschau, so stelle ich mir das vor, aber keine Rettungskräfte in Sicht. Und da sitzt sie und friert vermutlich. Und irgendwann wird es wieder dunkel und sie wartet, aber keine Rettung in Sicht. Und dann wird es Nacht und sie wartet und wieder keine Rettung. Und irgendwann wird es wieder hell. Und insgesamt wird sie da 52 Stunden lang in dieser Baumkrone sitzen. Ich habe mich gefragt, was geht einem Menschen da so durch den Kopf? Wahrscheinlich die allererste Frage, okay, was passiert eigentlich, wenn das Wasser weiter steigt? So, wird das Wasser mich irgendwie erreichen? Und dann die Frage, werde ich durchhalten? Werde ich bis zum Ende durchhalten? Werden meine Kräfte ausreichen? Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Wenn ich vielleicht sogar abrutsche und nicht richtig auf alles achte? Und vielleicht auch die Frage, okay, haben die mich vergessen? Sucht eigentlich irgendjemand nach mir? Aus den Medien wissen wir, es gibt ein Happy End und vielleicht habt ihr die Geschichte diese Woche auch gelesen, in den Nachrichten davon gehört. Nach 52 Stunden findet eine Suchdrohne der Polizei diese Frau. Total geschwächt, selbstverständlich, aber insgesamt gesund. Sie ist gerettet, sie ist am Ziel. So, wer von euch hat schon mal 52 Stunden im Baum gehockt? Wir haben ja so eine Kleingruppe, die auch in der Naturzeit verbringt. Die sind auch dieses Wochenende unterwegs. Ich weiß nicht, die fehlen jetzt hier natürlich im Gottesdienst, sonst wären die vielleicht ein paar Hände nach oben gegangen. Es fällt ein bisschen schwer, dazu relaten, Beziehungen herzustellen. Aber die Fragen, die kennt ihr vielleicht auch. Diese Frage, wird meine Kraft bis zum Ende reichen? Werde ich bis zum Ende durchhalten können? Vielleicht in der Prüfungsphase? Oder so eine Zeit, wo man viel lernen muss? Wird meine Kraft reichen im Job? Werde ich bis zum Ende durchhalten können? Vielleicht an einer Therapie oder einer Behandlung oder gar in einer Beziehung? Und wenn du da nur lang genug hockst in dieser Phase, an diesem Fleck, wo du dich das fragst, dann gibt es bei gläubigen Menschen noch eine andere Frage, die auftaucht und die kann ziemlich quälend sein, nämlich, wo ist eigentlich Gott? Wo ist Gott? Ich möchte mit euch heute nicht über eine Überlebensstrategie in der Natur sprechen, sondern über Lebensstrategie in diesem Abenteuer, das sich Leben nennt. Und das ist ein Aspekt von Gott, eine Eigenschaft von Gott, über die ich mit euch sprechen möchte. Es ist eine Eigenschaft, die ihn gewissermaßen einzigartig und erst zu Gott macht. Eine Eigenschaft, die mich sehr tröstet, die mir viel Kraft und Hoffnung gibt und nichts weniger erwarte ich für diese Predigt, erwarte ich und wünsche ich mir für euch, und dafür habe ich auch diese Woche gebetet. Ich stelle euch jetzt gleich eine Gruppe von Menschen vor, die haben vor 2000 Jahren gelebt, zur Zeit von Jesus, die viel Macht haben und Einfluss, die auch viel Bildung haben und Geld. Es ist der Hohe Rat der Juden. Das sind 71 Männer, die da zusammenkommen und sie sind so das oberste Entscheidungsgremium in Israel zu der Zeit. Es gibt zwar noch die Römer, die halten das Land gewissermaßen, sind die Besatzer des Landes, aber du kannst dir diesen Hohen Rat der Juden ein bisschen wie das Bundesgerichtshof irgendwie so vorstellen. Ja? Also die können richtig was entscheiden. Und die treffen sich und beraten sich. Und wir schauen uns gleich an, was sie beraten. Das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Als Gemeinde schauen wir gerade das Johannesevangelium an, wobei gerade ein relativer Begriff ist, das geht seit 2 Jahren so, dass wir immer mal Passagen uns aus dem Leben von Jesus anschauen. Vor 2 Wochen hat mein Kollege Philipp über eins der größten Wunder von Jesus gesprochen. Ein toter Mensch wird lebendig gemacht von Jesus. Jemand, der schon viele Tage tot war, wird lebendig. Und daraufhin haben viele Leute angefangen, an Jesus als einen Retter, als den Messias, als einen besonderen Mann Gottes zu glauben. Interessanterweise nicht alle, die dabei waren, aber viele fangen an zu glauben. So, jetzt treffen sich diese schlauen Menschen, vornehmlich Theologen, und diskutieren. Aber sie diskutieren nicht die Frage, wollen wir jetzt auch an Jesus glauben? Sondern sie diskutieren eine andere Frage. Und die lese ich euch vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 11, Abvers 47. Also nachdem dieses Wunder passiert ist, darauf beriefen die obersten Priester und die Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das ganze Volk vernichten. Aber wir lesen hier, sie sind verunsichert. So, was machen wir mit diesem Jesus? Immer mehr Menschen glauben an ihn und sie gehen davon aus, dass das irgendwie gesellschaftliche Auswirkungen hat und fragen sich, okay, ey, wenn die Römer denken, der will hier wirklich was verändern und halten uns alle damit für Rebellen, dann werden die diesen vermeintlichen Aufstand niederschlagen. Und das bisschen, was wir an Freiheit haben, verlieren wir auch noch. Und wir sehen, okay, die jüdischen Mächtigen sind daran interessiert, dass sich nichts verändert und alles bitte so bleibt, wie es ist. Und auch die Römer sind daran interessiert, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann gibt es einen Mann, der heißt Kaiphas. Vielleicht, wenn ihr die Ostergeschichte schon gelesen habt, dann kennt ihr diesen Namen. Jesus wird später zu Kaiphas gebracht und Kaiphas wird Jesus weiterleiten an die Römer, damit er getötet wird. Aber noch ist es nicht so weit. Kaiphas hat den Vorsitz von diesem Gremium. Er ist hoher Priester in dem Jahr. Den hat es auch wirklich gegeben, also auch außerhalb der Bibel. Wenn du dich neu mit Bibel und Glaube beschäftigst, gut belegt, Kaiphas, diesen Mann hat es tatsächlich gegeben, auch zu der Zeit, in der die Bibel über ihn schreibt. So, und er hat jetzt einen Plan. Er hat jetzt eine Idee, wie wir dieses Problem lösen. Und diesen Plan lese ich euch jetzt gleich vor. Aber wir werden entdecken, tatsächlich ist das gar nicht sein Plan. Tatsächlich steht jemand anderes hinter diesem Plan. Aber das verrate ich euch noch nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was Kaiphas da so plant. Also, er sagt dann, Vers 49, einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sagte, ihr begreift gar nichts. Immer gut, in eine Diskussion so einzusteigen. 71 Männer zusammen, ihr begreift gar nichts. Die Bibel ist doch lustig, oder? Ich wünsche euch, dass es ein lebendiges Buch ist für euch. Überlegt doch einmal, für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. So, was ist sein Plan? Sein Gedanke ist, okay, die Römer denken, wir sind alle Rebellen und uns droht die Todesstrafe. Besser wäre es doch, wenn wir uns alle gegen den einen verbünden, sodass dieser eine die Todesstrafe kriegt und wir leben. Besser ist es, dass Jesus als Rebell getötet wird und wir dadurch als Rebellen nicht sterben müssen. Denn, Klammer auf, tatsächlich hatte dieser Hohe Rat ja nicht viel Freude an der Besatzungsmacht und würde sich wünschen, dass sich was ändert, aber eben nicht getraut. Besser ist es, wenn Jesus für uns stirbt, sodass wir leben können. Das ist sein Gedanke. Und hier nähern wir uns diesem großen Trost, der großen Hoffnung, der großen Perspektive, die ich hier so am Anfang angekündigt habe. Bevor ich aber jetzt diesen großen Trost hier auspacke, muss ich noch was sagen. Die Bibel erklärt sich an manchen Stellen, Gott sei Dank, selber. Das ist jetzt ja hier eine Biografie, ein Bericht über das Leben von Jesus. Den hat ein Augenzeuge geschrieben, Johannes, einer der Nachfolger von Jesus. Und er kommentiert jetzt selber, was da eigentlich passiert ist. Dann werden wir jetzt gleich entdecken, dass hinter den bloßen Worten von Kaiphas eigentlich etwas anderes steht. Dass hinter dem, was man so natürlich hört, tatsächlich etwas Geistliches sich abspielt, hinter diesen vordergründigen Umständen. Und Johannes ist so nett und hilft uns jetzt in dem nächsten Vers, die ganze Tragweite von dem, was Kaiphas da gerade geäußert hat, die ganze Tragweite zu begreifen. Also lesen wir den nächsten Vers und das ist der Kern des Ganzen. Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt, weil er in diesem Jahr das Amt des Hohenpriesters innehatte. Denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und dieser eine Vers ist letztlich die Antwort auf die Fragen, die ich am Eingang gestellt habe. In diesem Vers finden wir ganz viel von dem, was uns Trost, Hoffnung, Perspektive geben kann, wenn wir da hocken und uns fragen, komme ich ans Ziel? Woher finde ich Kraft? Wo ist denn eigentlich Gott? Aber jetzt gehe ich erstmal mit euch zurück zu dieser Frau im Baum. Das ist ja eher selten, dass man so eine gute Nachricht erhält. Meistens, wenn ich die Tagesschau gucke oder in meiner Nachrichten-App lese, ist es eher deprimierend. Man liest da von dem Leid in Gaza, von Antisemitismus in Deutschland. Man liest von einem politischen Rechtsruck, von Hochwasserschäden. Und es ist eigentlich nur eine Katastrophe nach der anderen. So viel Leid, so viele Dinge, die größer sind als mein kleines Leben. Man kann da ganz schnell überwältigt oder erdrückt werden. So, wo finden wir denn dann Hoffnung? Wir finden Hoffnung in diesem einen Vers. Nämlich, Gott kommt ans Ziel. Gott macht Geschichte. Gott macht Geschichte. Hier findet sich eine ganz große theologische Wahrheit, nämlich Gott ist souverän. So, Theologen sagen, Gott ist souverän. So für Normalos wie mich und dich versuche ich das mal zu übersetzen. Damit soll gesagt werden, Gott kann machen, was er will. In guter Weise. Gott kann machen, was er will. Und er kommt immer, immer kommt Gott ans Ziel. Er ist nicht irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt, so wie du und ich. Er ist schon gar kein Spielball. Für Gott gibt es auch nichts Unvorhergesehenes. Nein, wir lesen in der Bibel von einem Gott, der Dinge so anordnet, dass es seinem Zweck dient. In Sprüche 21,1 im Alten Testament heißt es, Gott lenkt das Herz von mächtigen Menschen, auch in Europa, wie Wasserbäche. In Apostelgeschichte 17 erzählt Paulus davon, dass Gott sich überlegt, wer wo lebt. Das heißt, Gott ordnet Ereignisse und Menschen und ganze Epochen so an, dass sie seinem guten Zweck dienen. Gott ist souverän. Oder der Kerngedanke, den ich platzieren will, ist vielleicht der hier. Gott kommt ans Ziel immer, weil er die Geschichte schreibt. Gott schreibt Geschichte. Okay, das ist der Gedanke. Ja? Auf der einen Ebene ist es Kaiphas, der redet. Auf einer höheren Ebene ist es Gott, der redet. Auf der einen Ebene, vielleicht unter den Christen kann ich das mal kurz sagen, also von Prophetie oder Sprachenrede schon mal gehört, das ist letztlich genauso. Ja? Auf der einen Ebene ist es die Stimme von Kaiphas, die Stimmbänder, die Zunge, es benutzt alles. Ja, wie im Sprachengebet, das benutzt du ja auch alles selber. Auf einer höheren Ebene ist es Gott, der redet. Auf der einen Ebene ist es der Plan eines bösen Menschen. Auf der anderen Ebene ist es ein guter Gott, der zum Ziel kommt. Das nicht nur trotz der Umstände, sondern mit den Umständen. Okay? Gott kommt ans Ziel, weil er Geschichte schreibt. Das ist der Gedanke hier aus Johannes 11. Damit wir uns das noch besser vorstellen können, habe ich zwei Geschichten mitgebracht. Eine Geschichte aus der Bibel und eine Geschichte aus der deutschen Geschichte. Fangen wir mal mit der Bibel an. Da gibt es einen Mann, der heißt Josef. Aber nicht Josef und Maria, sondern Josef und ja, Potiphar und wie die alle heißen, aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose. Josef hat Eltern, die ihn sehr begünstigen. Und immer wenn Kinder begünstigt werden, aber noch Geschwister haben, ruft das Missgunst hervor. Also jede Menge Stress unter den Geschwistern, so sehr, dass da nicht nur Neid ist, sondern auch Gewalt und Hass. Und sie verkaufen ihn schließlich ins Ausland. Schlimmste Situation, in die Sklaverei. Und in dieser Geschichte kommentiert die Bibel und es ist sehr klar, Gott schreibt nicht nur trotz dieser Umstände, sondern mit diesen Umständen eine Geschichte. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so einen großen Kochtopf, weißt du, wo Gott Geschichte schreibt und irgendwas anrührt und dann kommen so diese bösen Geschwister und hauen da jede Menge Salz rein und die Suppe wäre versalzen. Aber nein, Gott kann mit diesem vielen Salz auch arbeiten und er macht was Cooles da draus und wir sehen das dann, wie es weitergeht. Denn Josef kommt nicht nur in die Freiheit im Ausland, nein, er kommt in eine hohe Position und ist dadurch, durch diese Umstände, in der Lage, seine Familie und letztlich Gottes Volk zu retten. Und dann irgendwann schaut Josef so auf sein Leben zurück, er versöhnt sich mit seinen Geschwistern und er zieht ein geistliches Fazit. Und dieses geistliche Fazit, das passt herrlich zu dem, was wir hier im Johannesevangelium lesen. 1. Mose 50, Vers 20, da lesen wir von Josef: Ihr, sagt er zu seinen Geschwistern, wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Gott arbeitet nicht nur trotz, sondern mit den Umständen, die sich so bieten. Und dann eine zweite Geschichte, eine Geschichte, ohne die unsere Gemeinde heute nicht so wäre, wie sie wäre. Vor 500 Jahren hat ein Mann gelebt, der heißt Martin Luther, und der wollte grundsätzlich Dinge verändern. Aber wie auch schon zur Zeit von Jesus, Veränderung ruft immer Gegenwind hervor, und so soll dieser Mann nun verhaftet werden, er soll getötet werden, und seine Freunde, die Freunde von Martin Luther, spielen eine Entführung vor und ziehen ihn aus dem Verkehr. Jetzt musst du wissen, dieser Mann hat richtig dafür gearbeitet, dass endlich Dinge sich verändern. Und Dinge haben angefangen, sich gesellschaftlich und in der Kirche zu verändern. Oh, wie aufregend. Und als Mann der Tat wird er aus dem Verkehr gezogen. Wie wird es dem wohl gegangen sein? Da auf seiner Wartburg. Fast ein Jahr lang. Manche von euch sind alt genug, um sich an diese Zeit in Deutschland zu erinnern, in der es Corona gab. Lockdown. Manche hatten Urlaubspläne, andere hatten was weiß ich für Pläne. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Manche von uns sind krank und ihr schaut am Livestream zu. Ihr hattet auch andere Pläne. Und dieser Mann der Tat, der hockt da nun. Und wir wissen aus der Geschichte, er kriegt körperliche Beschwerden, er kämpft geistliche Kämpfe, alles Mögliche. Er merkt auch, oh, was ich so angestoßen habe, das entwickelt sich zum Teil ganz anders, als ich gedacht habe. Aber ich kann nichts machen, ich habe kein Handy. Und was macht er? Er fängt an, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Ein Grund, warum wir heute deutsche Bibeln lesen, warum ich auf Deutsch und nicht auf Lateinisch predige, ist diese Zeit. Auf einmal breitet sich diese Reformation, die Veränderung mit viel mehr Kraft aus, als hätte er, gut, das ist jetzt hier nur Vermutung, weitergewirkt. Gott wirkt, nicht nur trotz, sondern in den Umständen, in denen wir uns wiederfinden. So, was bedeutet das für uns? Es bedeutet, sei nicht entmutigt von deiner Situation. Lass dich vom äußeren Schein deiner Umstände nicht trügen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Trost. Es ist kein Zufall, was so passiert. Gott schreibt Geschichte in, mit und vielleicht manchmal trotz unserer Umstände. Überleg doch mal, in welcher Situation befindest du dich gerade? Und was könnte ein guter Gott mit diesen Umständen und durch diese Umstände bewirken wollen? Für mich ist das ein ganz großer Trost. Gott schreibt Geschichte, er kommt ans Ziel, er ist nicht überrascht. Weißt du, ich bin Papa, ich bin verheiratet, ich bin Pastor von jeder Menge Menschen und habe auch noch persönlich ein ziemlich hohes Verantwortungsgefühl. Das ist ein spannender Mix, kann ich euch sagen. Da ist Johannes 11 ein unheimliches Bonbon, ein unheimliches Geschenk. Die Last der Welt liegt nicht auf meinen Schultern. Das ist Gottes Job. Und das Gleiche gilt für dich. Ich weiß, das ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich, aber für die drei anderen, denen es auch so geht wie mir, herzlichen Glückwunsch. Gott kommt ans Ziel. Du kannst dich entspannen. Aber jetzt ist es natürlich total naiv, wenn ich sagen würde, okay, alles, was auch immer ich sage, was auch immer ich tue, ist ja völlig egal. Also natürlich als Ehemann von Hannah und als Papa von drei Kindern und leitender Pastor hat natürlich irgendwie das, was ich sage, Auswirkungen. Das merke ich immer, wenn ich gepredigt habe, in vielerlei Hinsicht so. Wir haben Einfluss und das gleiche Buch, das uns sagt, okay, Gott kommt zum Ziel, redet von persönlicher Verantwortung. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Geschichten an, die ich erzählt habe, ja? Man liest diese Geschichte von Josef, wenn du die schon mal gelesen hast. Und die Bibel sagt es nicht, aber ich lese das und ich sage, oh Josef, also an mancher Stelle gegenüber deinen Geschwistern, vielleicht ein bisschen mehr Reife, man muss es ihnen ja nicht unter die Nase reiben. Ist einfach nur ich, wie ich jetzt Bibel lese, so, ne? Stelle ich mir so vor. Bei Martin Luther fällt mir das viel leichter, so manche Texte über Gewalt oder Juden, die hätte er sich sparen können. Und genauso in meinem Leben. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich sage, boah, da ist so viel Wachstumspotenzial an Reife. Es gibt mindestens einmal täglich, wo ich mir denke, oh, diese Worte hätte ich mir jetzt sparen können. Kurz, es gibt Dinge, die kommen uns in die Quere. Auf dem Weg zu intakten Beziehungen, zu gelungenen Lebensphasen gibt es immer wieder Dinge, die uns in die Quere kommen. Und die Bibel nennt das Sünde. Sünde kommt uns in die Quere. Zumindest in meinem Leben. So, dann muss man sich ja fragen, ist ja schön und gut, dass Gott Geschichte schreibt, dass er das kann, aber was ist mit dem normalen Rest? Also schreibt Gott nur Geschichte mit Heiligen? Was ist mit Otto-Normalverbraucher wie mir und dir? Für uns gibt es auch Hoffnung wegen Johannes 11. Hier lesen wir aus dem Mund von Kaiphas. Jesus kommt und er räumt das größte Hindernis aus dem Weg, indem er für dich und mich am Kreuz stirbt und die Trennung zu Gott überwindet. Ein britischer Theologe hat das ganz schön beschrieben, was Jesus da eigentlich getan hat. Und ich lese uns das als ein Zitat einmal vor. John Stott sagt, das Konzept der Stellvertretung ist der Kern sowohl der Sünde als auch der Erlösung. Denn das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Zum Beispiel, okay, ich weiß, was du, Gott, über intakte Beziehungen sagst, aber ich muss mich hier gerade mal durchsetzen. Ich glaube, ich weiß was besser. Oder, ich weiß ja, Gott, Vers des Tages heute bei YouVersion, dass du gesagt hast, einen Tag in der Woche mal Pause machen, aber oh, ich habe so viele Termine, ich bin so unentbehrlich. Gesundheit wird leiden. Ich setze mich an die Stelle Gottes, ich weiß es besser. Während das Wesen der Erlösung darin besteht, dass Gott sich an die Stelle des Menschen setzt. In Jesus, am Kreuz, meine Schuld auf seinen Schultern. Jesus nimmt deinen Platz ein und räumt damit das größte Hindernis auf dem Weg zum Ziel aus dem Weg, nämlich die Trennung von dem Gott, der Geschichte schreibt, der die Macht dazu hat. Das nennt man das Evangelium, die Kernbotschaft des Christentums. Und das hat jetzt zwei Auswirkungen, also mehrere, aber wir begrenzen uns mal auf zwei. Okay, die erste Auswirkung ist, du bekommst einen Neuanfang durch Jesus, durch das Kreuz. Dadurch, dass Jesus die Trennung aufhebt und für jede Sünde es Vergebung gibt, musst du dich selber nicht mehr anklagen für all die Momente, wo du das Ziel verfehlt hast, wo du vom Weg abgekommen bist. Du kannst nach vorne schauen. Versteht ihr das? Manche von uns, wir sind so beschäftigt mit all dem, was wir, oh, und hier schon wieder und das verkehrt gemacht. Ich kenne das. Aber anstatt dass wir können aufhören, uns selbst verdammend in der Vergangenheit rumzutreiben und dürfen nach vorne schauen, weil es Vergebung gibt durch Jesus. Du bekommst einen Neuanfang, ist das Erste. Und das Zweite ist, du bekommst eine neue Kraft. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn du zu Jesus Ja sagst, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Durch Jesus weißt du nicht nur, oh, da bin ich abgebogen, sondern durch Jesus kommt diese neue Kraft an deine Seite. Eine Formulierung für den Heiligen Geist ist Paraklet. Das ist griechisch, weil die Bibel da an der Stelle auf griechisch geschrieben wurde. Das heißt, der an meine Seite Rangerufene, er ist an meiner Seite. Gott ist nicht nur im Himmel und hört meine Gebete, sondern Gott ist an meiner Seite. Er geht mit mir, er geht mit dir, er kämpft für dich, er kann Dinge tun, die du nicht tun kannst. In der Kraft des Heiligen Geistes. Was für eine Hoffnung. Damit du dir das vorstellen kannst, mache ich es noch ein bisschen praktischer. Weißt du, was das hier ist? So. Ich gebe mal einen Tipp, es hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja, das hier ist Tape, kommt in der Physiotherapie zum Einsatz, zum Beispiel bei Sportverletzungen. Und ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Und deswegen eine schöne Liste an Sportverletzungen. Knochenbrüche, Bänderrisse. Ich habe da ein paar Sachen im Angebot. Und als ich mal wieder einen Bänderriss hatte, musste ich so eine Schiene tragen und da so rumgehumpelt. Und irgendwann war das dann vorbei. Ich war geheilt. Ich konnte mich wieder voll bewegen. Ich habe auch so ein paar Sachen gemacht. Oh ja, es geht wieder und so. Aber ich hatte innerlich noch nicht diese Freiheit, wirklich mich völlig frei zu bewegen. Das volle Spektrum meiner Bewegung auszuprobieren. Und ich glaube, im Geistlichen ist es manchmal auch so. Du bist schon längst frei. Das Bild der Sünde ist, das Bild der Bibel ist oft Sklave der Sünde. Das ist längst passé. Du bist ein Kind Gottes. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist wahr. Aber manchmal sind wir so wie Daniel Schnebel nach dem Bänderriss. So, oh, ich weiß es nicht. Und hier brauchte ich jemanden, der an meine Seite tritt, ein Physiotherapeut. Und er hat mich herausgefordert und er hat mir gesagt, du kannst das, ja, es ist möglich. Und das hat natürlich manchmal wehgetan und das größte Hindernis war meine Gedanken zu sagen, ey, ich kann wirklich wieder springen, soll ich mal, okay, es hält aus, ja. Und durch diese Person, die an meine Seite gekommen ist, die mehr Wissen, mehr Know-how und in der Hinsicht auch mehr Skills hatte als ich, bin ich in eine neue Freiheit gekommen. Genauso ist es mit dem, was Jesus für dich getan hat. Durch das Kreuz besteht Heilung zwischen Himmel und Erde. Es ist alles cool. Du kannst dich entspannen. und durch den Heiligen Geist hast du Gott an deiner Seite, der dich in diese Freiheit hineinführt. Was für eine coole Botschaft. Wir haben gehört, Gott macht Geschichte, er schreibt Geschichte, ordnet Dinge so an, dass wir ans Ziel kommen. Jesus räumt durch das Kreuz das größte Hindernis aus dem Weg. Warum das alles? Und jetzt komme ich zu der Motivation und damit ende ich. Was treibt Gott an? Was ist das Bild von Gott? Und es passt herrlich zur Europawahl an diesem Sonntag in Deutschland. Und ich lese uns einmal den Vers, das Ende von Vers 51 nochmal und dann Vers 52. Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Deshalb all der Aufwand. Gott hat ein großes Bild vor Augen, ein buntes Bild. Jesus kommt nicht nur, um einzelne Menschen zu retten, die dann nichts miteinander zu tun haben, sondern Gottes Vision ist ein mega großes, mega buntes, mega vielfältiges Friedensreich unter seiner Herrschaft, unter seiner Führung. Das ist das Ziel. Gottes Vision ist kein geeintes Europa. Das wäre viel zu klein. Gottes Vision ist eine geeinte Welt, in der Menschen aus allen Nationen, allen Hintergründen gemeinsam neu zu einem Volk geformt werden, das unter seinen Gesetzmäßigkeiten ein Segen ist. Das ist Gottes Bild. Deswegen schreibt er Geschichte und formt Dinge. Deswegen kommt Jesus und räumt dieses größte Hindernis aus dem Weg. Er hat dieses Bild im Kopf. So, natürlich muss man fragen, okay, ist das die nächste Utopie? Wir haben schon so viele Leute gewählt. Ist das eigentlich nur Zukunftsmusik? Woher weiß ich, ob das wirklich wahr wird? Das Gute ist doch, Gott und selbst der wohlmeinendste Politiker, ja, hat letztlich nicht die Fähigkeit, die Gott hat. Nämlich Gott kann machen, was er sagt. Ohne Einschränkung. Er kann Geschichte schreiben. Und er hat es bewiesen. Für alle 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten hat Gott einen ganz individuellen Weg geschaffen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ich finde, so in der Hinsicht, zurück zu dieser Frau in der Baumkrone, sind wir ja ein bisschen. Wir sind in diesem Zwischenstadium. Ich weiß nicht, woran du gedacht hast, an welche Situation, wo du sagst, oh, hier hänge ich gerade, wird die Kraft reichen, werde ich ans Ziel kommen, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ja, wir hocken da, aber wir haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber dieser Frau. Wir wissen, dass der Retter uns sieht. Und wir wissen, er wird uns in Sicherheit bringen. Seine Liebe hat er bewiesen. Was für eine Hoffnung! Gott kommt ans Ziel mit dieser Welt, mit Europa und mit deinem kleinen Leben. Weißt du, deine Kraft muss nicht ausreichen. Seine Kraft reicht aus. Weißt du, du kannst gar nicht genug lesen und lernen, um immer zu wissen, was jetzt gerade richtig und dran ist. Häng dich an den Gott, der Geschichte machen kann, der alles weiß und der mit dir nach vorne gehen will. Und für all die Momente, wo du das Ziel verfehlst und es verbockst, es gibt Vergebung für jede Sünde. Und deswegen möchte ich damit gerne enden. Ich möchte dich gerne einladen. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe das noch nie bewusst gemacht, mich an diesen Gott der Geschichte zu hängen, dann lade ich dich jetzt dazu ein. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der auch mit dir Geschichte schreiben will. Seine Geschichte, deine Geschichte, eure Geschichte. Und er kennt jeden deiner Tage. Die schönen Tage, wie die schlimmen Tage. Und ihm ist trotzdem nichts aus dem Ruder gelaufen. Und natürlich kennst du genauso wie ich die Momente, wo du sagen würdest, da bin ich vom Weg abgekommen, im Rückblick hätte ich das anders machen sollen. Es gibt Dinge, für die man sich schämt oder sich auch schuldig fühlt. Das ist diese Sünde, die uns von Gott trennt, die nicht nur horizontal Sachen kaputt macht, sondern die Bibel sagt, Sünde ist nicht zuerst ein Agreement unter uns Menschen, was Sünde ist oder nicht, sondern zuerst mal ist es ein Problem zwischen uns und Gott. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er sich von deiner Sünde nicht stoppen lässt, sondern Jesus kommt, stirbt, alle Tische ist rein, er nimmt deinen Platz ein und er bietet dir jetzt an, ey, willst du meinen Platz haben? Vor Gott. Die perfekte Beziehung, den perfekten Segen, den perfekten Zugang zu Gott, dem Vater. Willst du das? Und ich möchte meine Einladung gern mit einem Bibelvers aus dem Johannesevangelium verbinden. Ganz am Anfang im Johannesevangelium, Kapitel 1, lesen wir Folgendes über Jesus. Da lesen wir, die ihn, damit ist Jesus gemeint, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So, was ist die Qualifikation? Ist es ein aalglatter Lebenslauf? Nein. Was ist die Qualifikation, dass wir immer wissen, was jetzt gerade die richtige Entscheidung ist? Nein. Ist es das, dass wir sagen, ob jetzt reiße ich mich so zusammen, dass ich nie wieder irgendetwas Verkehrtes denke, sage oder mache? Nein. Die einzige Qualifikation, die es braucht, um ein Kind Gottes zu werden, um mit dem Gott, der Geschichte schreibt, Verbindung aufzunehmen, ist ihn annehmen, ihm vertrauen. Und ich möchte es gerne in der Form machen, dass wir gleich einmal alle die Augen schließen und du so einen Moment hast, um für dich zu überlegen, möchte ich das? Und wenn du das möchtest, kannst du dann deine Hand heben und dann würde ich für dich beten. Im Livestream sehe ich das nicht, deswegen bete ich dann einfach stellvertretend. Und für all diejenigen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, bete doch innerlich für einen Menschen, den du lieb hast und dem du wünschst, dass er so an diesen Platz kommt, des Segens, der Vergebung, des Kontaktes zum Gott, der Geschichten schreibt, in Trotz und mit unseren Umständen. Okay? Schließen die Augen, sind kurz einen Moment still. Und dann würde ich gleich fragen, ob jemand diese Entscheidung treffen möchte. Dass du uns liebst, ob wir dich kennen oder nicht. Und egal, was wir getan haben, deine Liebe steht fest. Du hast es selbst gesagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Das glauben wir. Und jetzt möchte ich fragen, gibt es hier jemanden, der sagt, jo, ich glaube, das ist jetzt hier meine Entscheidung gerade. Ich möchte mich für Jesus entscheiden. Ich möchte mich an ihn dranhängen. Kannst du kurz sein, danke, Gott segne dich. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte gern diese Entscheidung treffen? Alles klar. Danke, dann bete ich jetzt. Jesus, du hast gesehen, wie wir uns entschieden haben und du nimmst uns ernst. Danke, dass du uns vergibst, egal was wir getan haben. Danke, dass du uns aufnimmst als deine Kinder. Und ich bete darum, Jesus, dass die Menschen, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du sie erfahren lässt, der Tisch wird reingemacht. Es gibt nun keine Verdammnis und Anklage für die, die mit Christus Jesus verbunden sind. Und dass du ihnen hilfst, in der Kraft des Heiligen Geistes in eine neue Freiheit zu kommen. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.